Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, es ist Dienstagabend. Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Reden über die Schönheiten und die Besonderheiten dieser Welt. Darum soll es heute gehen. Bei uns ist nämlich einer der renommiertesten Reisefotografen der Welt. Er hat alle Länder dieser Welt bereist, bringt uns faszinierende Aufnahmen und spannende Geschichten mit. Und trotzdem brennt mir jetzt eine Frage unter den Nägeln. Michael Runkel ist heute Abend bei uns. Lieber Michael, ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
Was fehlt denn eigentlich, um der meistgereiste Mensch dieser Welt zu sein?
Das ist gar nicht so bedeutend. Es geht eigentlich nur darum, dass man ja sagt, man hat alle Länder irgendwann bereist. Aber wenn ich Russland mir anschaue, dann ist es ja eigentlich ein sehr großes Land. Wenn ich einen Tag in Moskau war, hätte ich Moskau gesehen. Und deswegen gibt es halt da für mich die Intention, die ganze Welt zu sehen und dementsprechend auch alle Regionen und Provinzen. Ja, und da gibt es halt in Russland einige, in Afrika noch einige und ein paar so im Südpazifik. Noch 30 Regionen auf
der
Welt.
Wie wird denn das eigentlich so berechnet? Also gibt es da so bestimmte Punkte? Da gibt es auch so eine Art Rangliste? Gibt's da
ja, genau. Und das ist eigentlich gerade für mich, ich bin dann kein Wettbewerb, aber es geht eben darum, dass man gesagt hat, naja, wenn ich alle Länder so schnell bereise, kann ich in alle Hauptstädte fahren und habe dann alles gesehen.
Ja.
Und eigentlich ist es so, dass man, also für mich zumindest, ich sage, ich möchte von einem Land alles gesehen haben. Und deswegen gibt es dann eben so zwei Organisationen und ich habe mich da auf eine eigentlich mehr so fokussiert, die wirklich die ganze Welt in ihre Provinzen aufteilt. Das sind 1301. Mhm. Und ich habe jetzt davon 1268 bereist und vor allem auch fotografiert.
Boah, Das ist natürlich schon. Ich möchte mal was zeigen. Hier, guck mal, hier. Das hier sind, Ihre Reisepässe oder ein Teil Ihrer Reisepässe.
Abgelaufenen, ja genau.
Abgelaufenen. Ich mach mal einfach jetzt spontan den hier auf. Ich weiß nicht, ob man das in die Kamera kriegt. Guck mal, was da so alles drin ist.
Ja, das ist noch ganz alt, ist von den 90er Jahren.
Also
Kambodscha während des Krieges, wo man dann eine Spezialgenehmigung gebraucht hat, auch Vietnam. Genau.
Was sagen denn eigentlich Zöllner, wenn Sie da so an der Einreise stehen?
Ja, je nachdem, wo man ist. Manche sind dann total entspannt und manche, die gehen dann den Pass wirklich sehr genau im Detail durch.
Ja. Ich möchte mal eine Karte zeigen für Sie zu Hause. Schauen Sie mal diese Weltkarte sich an. Da denken Sie jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber jetzt bitte auf den zweiten Blick mal hinschauen. Da sind weiße Flecken drauf. Das sind Ihre weißen Flecken, ist das richtig?
Ja, genau.
Da möchten Sie gerne noch mal hin und da müssen Sie hin, um die komplette Welt bereist zu
machen. Ja, genau. Mhm.
Was sind das noch für Hindernisse? Ist es die Anreise? Ist es da die eine gewisse Gefährlichkeit auch?
Sowohl als auch, ja. Also die Anreise, da habe ich tatsächlich die schwierigsten Orte bis auf zwei eigentlich alle schon bereist. Aber es gibt eben dann doch auch politische Situationen. Also Darfur im Sudan zum Beispiel, wo schlimmster Bürgerkrieg gerade stattfindet. In Russland, die arktischen Regionen sind geschlossen für Ausländer. Und dann eben noch so ein paar sehr, sehr abgelegene Inseln, die wirklich nur sehr schwer erreichbar sind. Tokelau.
Gibt es da eigentlich einen Namen oder eine Person zu, den Sie so jagen als den meistgereisten Menschen der
Welt? Nein, gar nicht. Ich habe lediglich wirklich das einzige Ziel ist für mich, dass ich alles gesehen habe. Und dass diese innere Neugier, die ich schon seit ich ein Kind war, dass ich die einfach stillen möchte. Ja. Und dementsprechend eben auch den Menschen, das ist mir eigentlich das Wichtigste, zeigen möchte, wie schön die Welt ist. Ich habe mich immer auf die Schönheit, auch in den Ländern, die mit Gefahren versehen sind, immer darauf fokussiert, wirklich das Schöne unserer Erde zu zeigen.
So, nach diesen Bildern schauen wir jetzt auf die Schönheiten dieser Welt. Der King, möchte ich fast sagen, der Reisefotografen ist heute Abend bei uns. Michael Runkel, nochmal ganz herzlich willkommen. Und einen ersten kleinen Vorgeschmack, was Sie so von Ihren Reisen zu allen Ländern dieser Welt schon mitgebracht haben, haben wir jetzt von Marion Pöning.
Er zählt zu den erfolgreichsten Reisefotografen und ist einer der meistgereisten Menschen der Welt. Michael Runkel war schon in allen Ländern, die es gibt. Der Nürnberger nimmt uns heute mit auf eine Reise rund um den Globus. Von einem Ende der Welt zum anderen. Von Tuvalu im Südpazifik zu den Himbas nach Namibia. In seinem Fokus die Schönheit der Erde, die er selbst in Krisengebieten einfängt.
Was ja in allem dahinter steckt, ist die Neugierde.
Er sagt, die Welt sei besser, als wir denken. Reisefotograf Michael Runkel.
Tja, und ich muss ehrlich sagen, ein Foto ist mir da schon den ganzen Tag im Kopf hängen geblieben, weil es so viel Wärme ausstrahlt, die Bläue, dieses schöne Blau des Ozeans, des Pazifiks. Zeigen wir jetzt mal eben, da ist es das Bild. Das ist Tuvalu. Tuvalu befindet sich nordöstlich, kann man sagen, von Australien in etwa. Sagen Sie mal ein bisschen was von dem Bild, wie ist dieses Bild entstanden und was ist das für eine Insel?
Ja, das ist ein Land mit sehr wenigen Einwohnern, Inselstaat, genau. Und ist eigentlich, ja, nochmal, also wenn man sich Australien vorstellt, dann kommt Fidschi und dann ist es nochmal 3 Stunden von Fidschi entfernt, östlich von Fidschi. Und ist im Endeffekt nur ein Korallenriff und ja, hat eine Runway als einzigen großen Platz, wo sich die Menschen treffen. Also das muss ich wirklich vorstellen, der Ort, wo sich ja, das Leben eben bewegt am Abend, ist der Flughafen. Die haben irgendwann in Neuseeland eine Landebahn für die Flugzeuge hingebaut. Und da kommen dann alle Menschen zusammen und die spielen dann am Abend Volleyball und Fußball und machen ihr Leben. Und es ist jeden Tag aufs Neue sehr gesellig, sehr, sehr ja, sozial, wie die Menschen auch miteinander umgehen. Und es ist halt eine sehr große Dorfgemeinschaft, was aber eigentlich ein Land ist, was sehr abgelegen ist.
Wir schauen auch noch mal ein paar andere Aufnahmen an von den Menschen vor Ort. Mhm. Verlassen die Tuvalu auch gelegentlich oder bleiben die meisten tatsächlich ihr Leben lang auf diesem oder in diesem Inselstaat?
Sowohl als auch. Ne? Manche, die fahren, es gibt 2-mal in der Woche einen Flug nach Suva in Fidschi. Mhm. Und manche gehen auch mit den Booten weg. Aber eigentlich ist es so, dass die ja, die meisten bleiben natürlich schon ihr Leben lang da und manche gehen natürlich auch vielleicht zum Studieren dann eben nach Fidschi oder woanders hin. Aber prinzipiell die Eltern, die sind da schon für immer. Ne? Manche gehen natürlich auch für immer weg.
Klar. Jetzt gibt es viel Gerede über Tuvalu. Ist, sage ich mal, in unseren Breitengraden in der Presse mehr oder weniger dadurch bekannt geworden, dass man große Angst davor hat, dass durch die Klimaveränderungen Tuvalu untergehen könnte. Mhm. Wie haben Sie die Sorge darum vor Ort erlebt?
Ja, also wenn man, ich war nicht nur da, ich war wirklich in allen Regionen im Pazifik und auch es gibt noch eine Reihe, die Tuamotu-Inseln zum Beispiel, Französisch-Polynesien, die alle so ähnlich aufgebaut sind, Ringatolle, die eben wirklich nur 1-2 Meter über Meeresspiegel sind. Die merken das schon, aber wenn man mit den Menschen spricht, für die sind die Probleme, die sie haben, nicht die Klimaerwärmung, überhaupt nicht, sondern die Probleme, und die sind wirklich virulent, weil die sieht man überall, ist zum Beispiel die Verschmutzung der Meere.
Also mit Plastikmüll?
Plastikmüll, aber es ist nicht nur Plastik, es sind Fischernetze, Schuhe. Es ist unvorstellbar, wirklich auf der ganzen Welt übrigens. Also es ist nicht nur ein Phänomen, was man in zum Beispiel jetzt im Pazifik sieht, aber man sieht es auch in Spitzbergen, in der Arktis. Ja. Mhm. Überall, wo die Meeresströmungen hingehen, da werden diese riesengroßen Verkappungen, was viele Boote, die um das Geld zu sparen, die verkappen das ja eben irgendwo.
Die schneiden es im Grunde einfach ab und lassen
es. Die werfen es einfach ins Meer.
Und
die Strömungen transportieren es dann im großen Stil über tausende von Kilometern und landen dann eben an solchen Orten. Und dann wirklich so kleine Orte, die haben nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu woanders hinzubringen. Und das merkt man eben dann, dass die Strände sind voll mit Müll. Ja, und die zweite Konsequenz, die eben auch da, also das zweite große Problem ist, dass die keine Fische mehr finden. Und ich war damals, wo ich in Tuvalu war, beim Präsidenten von Tuvalu zu seinem Neujahrsempfang eingeladen und war sehr ja, authentisch, ne, weil ich so Blumen und Schmuck auf dem Kopf gehabt und dann kam er danach zu mir und gesagt, ja, wie mir das gefallen hat und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin wirklich total nett und war auch sehr, ja, sehr schönes Erlebnis. Aber ich habe mich sehr gewundert, weil ich die ganze Zeit keinen Fisch bekommen habe, sondern es gab zum Essen, es gab nur Hühnchen und es gab Schwein.
Ja.
Ja, und er sagte, ja, das ist das Problem, weil sie fast keine Fische mehr finden. Weil die Fische werden im großen Stil mit Longlining, mit so ganz langen Netzen, werden die Fische eingesammelt, werden auf dem Meer dann direkt in Fischfabriken verarbeitet und dann nach Asien, aber zum Teil auch nach Amerika gebracht.
So, und da bleibt nichts mehr übrig.
Genau, weil die Jungfische mit eingesammelt werden und dementsprechend die Fische sich nicht regenerieren können. Das ist ein riesengroßes Problem, kriegen wir natürlich hier bei uns nicht so mit. Ne?
Auch ein Grund natürlich für Ihre Reisen, auch das zu dokumentieren mit Ihren Fotos. Einmal die Schönheit dieser Welt, aber auch zu sagen, Achtung, die Schönheit ist in einigen Bereichen denn auch tatsächlich in Gefahr. Wir haben noch ein anderes, sehr schönes Foto von Ihnen aus Somaliland. Wir springen also jetzt auf den afrikanischen Kontinent rüber. Das hat mich auch gleich unglaublich fasziniert. Das ist der Blick aus einer Art Höhle heraus. Beschreiben Sie, wie dieses Foto entstanden ist.
Ja, ein sehr interessanter Ort, der heißt Lasgel, das ist in Somaliland. Somaliland ist eine selbstständige Provinz, die sich Anfang der 90er Jahre, als der Bürgerkrieg in Somalia aufgekommen ist, abgetrennt hat. Die den Unterschied hatte, dass sie ursprünglich englisch war in der Kolonialzeit und eben der Rest Somalias war italienisch. Und die haben sich damals eben selbstständig gemacht. Und dann hat man vor ca. 20 Jahren durch Zufall in einer Felsklippe ganz viele Felsmalereien gefunden. Und dieser Ort heißt Lasgel und diese Felsmalereien, die sind viele tausend Jahre alt.
Können wir auch mal zeigen, die Felsmalereien, die haben Sie natürlich auch als Foto mitgebracht. Können Sie was dazu sagen?
Die sind sehr, sehr gut erhalten und deswegen wirklich ein ganz besonderer Ort, weil in dieser Gegend hat man es in dieser Form eigentlich zuvor nicht gefunden gehabt. Und Lasgel, wie gesagt, zuvor hätte man niemals gedacht, weil das ist alles sehr trocken da, sehr... ja, karg und dann auf einmal hat man diese Klippe gefunden und seitdem fahren relativ viele Menschen aus der ganzen Welt dorthin, um sich die anzuschauen.
Also wie ist es in echt, Somalia?
Es ist natürlich nach 30 Jahren Bürgerkrieg nicht mehr viel übrig geblieben und es muss alles erst aufgebaut werden und dementsprechend ist die Situation natürlich so, dass man, wenn man jetzt hier den italienischen Hafen sieht, der mal ein absoluter Prachthafen war.
Können Sie das mal
war.
Vorlegen? Das ist ein Foto von Mogadischu.
Ja, das ist natürlich wirklich, das sind nur Ruinen. Ja, und jetzt fließt Geld hinein, der neue Flughafen wird gebaut, die Türken sind sehr stark dort engagiert und auch die Golfstaaten. Aber es ist natürlich, ein Land kann man nicht von heute auf morgen aufbauen. Und die Menschen haben 30 Jahre Krieg hinter sich und dieser Krieg ist unglaublich hart geführt worden. Also eben, was ja gerade schon angeführt worden ist zwischen den verschiedenen Linien, hat man schwer reisen können. Und diese Anschläge, die haben zum Teil 300-400 Menschen am Stück umgebracht. Das ist natürlich für uns alles hier in Deutschland schwer vorstellbar.
Und Sie haben auch ein interessantes Foto mitgebracht von einem Menschen, der da durch Mogadischu geht, mit einem Schwertfisch, glaube ich, geschultert. Ne?
Ja, genau.
Das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, dass das alles jetzt gerade aktuell sowas passiert.
Ja, das ist normal, weil die haben sehr gute Fischgründe. Deswegen sind auch einige Länder sehr bedacht oder wirklich dahinter, dass Somalia auch befriedet wird, weil die Fischgründe sehr gut sind. Es gibt wie immer halt einige Rohstoffe und unter anderem die Fischgründe sind dort noch erhalten wegen dem Krieg und eben auch über Piraterie. Und jeden Nachmittag kommen die Fischer dann eben vom Meer zurück und bringen diese Schwertfische. Und da gibt es eben keine Maschinen und nichts, sondern die waren halt wirklich, da gab es nicht nur den, da gab es ganz viele andere, die mit diesen Riesenfischen dann zum Fischerhafen gehen und dort werden die verkauft.
Wie gefährlich ist es, sich in Mogadischu an Ihrer Stelle aufzuhalten?
Momentan ist es okay. Wie ich da war, war es extremst gefährlich. Ich habe da für einen lokalen Reiseveranstalter, gibt es tatsächlich, fotografiert. Man kann immer, also das ist bis heute noch so, mit 4 Bodyguards gleichzeitig dort unterwegs sein, die Tag und Nacht bei einem sind. Vor meinem Zimmer, ich war in einem Hotel, wo auch die Minister und so gewohnt haben, liegt dann eben an den Treppenaufgängen jemand mit Maschinengewehr, weil die Al-Shabaab bei ihren Angriffen, die sprengen zuerst die Außenwände in die Luft und dann kommt quasi in der zweiten Welle, kommen die Terroristen hinein und versuchen möglichst halt viel Regierungsbeamte umzubringen. Und deswegen haben die an den Treppenaufgängen immer Maschinengewehre ausgelegt, um die zu beschützen. Also es ist schon...
Wenn das so gefährlich ist, wenn das so lebensgefährlicher ist und Sie da auch nur mit 4 Bodyguards reingehen können, was zieht Sie da doch hin, wenn das so gefährlich
ist? Weil es eigentlich nicht so gefährlich ist. Also es ist sehr gefährlich, wenn man dort lebt. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man dort ist und man für 3-4 Tage da ist, dass man da zufällig in einen so geplanten Terroranschlag kommt, die ist sehr, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in New York oder in Chicago überfallen werde oder irgendwo in Südamerika, ist wesentlich größer als dort. Es gibt ein Restrisiko, was man nicht ausschließen kann, aber deswegen haben wir diese Bodyguards. Aber insgesamt ist es so, dass natürlich man wirklich, also das ist wie Lotteriespielen im Endeffekt, dass man wirklich, man müsste dann genau an dem Zeitpunkt, an dem Ort zufällig sein, wenn ein Anschlag stattfindet. Und so viele Anschläge gibt es dann eben auch wieder nicht. Es ist nicht, dass da jeden Tag eine Bombe hochkommt.
Ist es Ihre Leidenschaft, ist es Ihre Neugier, die Sie so denken lässt und nicht das Team Vorsicht an erste Stelle stellt?
Nein, es sind 35 Jahre Erfahrung. Ich habe Familie, ich habe Kinder, ich bin überhaupt niemand, der irgendwie jetzt das Risiko besonders sucht, gar nicht. Ich versuche das auch immer sehr rational abzuwägen, sonst würde ich auch nicht hier sitzen. Aber ich glaube tatsächlich, dass man oftmals, wenn man solche Geschichten hört, dass man das wesentlich schlimmer sich vorstellt, als es ist. Also ich war auch in Kandahar in der Zeit der Taliban beispielsweise. Ja? Das ist die Hochburg der Taliban gewesen. Das ist wirklich so, dass man in Orten, wo sehr hohe Straßenkriminalität ist, viel leichter ein Opfer von Gewalt wird als in solchen Ländern, weil man eben, man geht ja nur rein und raus, man wohnt nicht da. Ja? Und deswegen ist die Gefahr einfach geringer.
Und trotzdem waren Sie mit Rebellen unterwegs im Tschad? Also was heißt unterwegs? Also das ist,
ich bin auf die getroffen. Das ist richtig. Das war jetzt tatsächlich, das war eine Situation Anfang November, war ich in einer der abgelegensten Regionen auf der Erde, im Tibesti-Gebirge. Und da, das war wirklich eine Situation.
Hier sehen wir ein Bild von einem Dorf, einem Gebirgsdorf.
Ne? Genau, und da gibt es sehr, sehr wenige. Und da sind wir tatsächlich, da gibt es also eine Rebellenfraktion im äußersten Norden des Tibestis-Gebirges, die illegalen Goldgräber dort schützen. Und leider hatten wir einen Guide, der, also man kann, es gibt dort keine Straßen, es gibt keine Wege, ne, man fährt querfeldein und der hat sich zu wenig ausgekannt und er ist dann, hat den Weg nicht mehr gefunden gehabt und dementsprechend sind wir dann auf einmal in den Händen der Rebellen gewesen. Und das war dann wirklich sehr unangenehm am Anfang. Glücklicherweise hatten wir dann einen Kommandanten getroffen, der Französisch gesprochen hat. Und dem habe ich dann erklärt, dass ich quasi eben auch da bin, ich war mit noch drei anderen unterwegs, dass eben das Ziel ist, auch diese Gegend den Menschen auf der Welt zu zeigen und zu dokumentieren und eben nicht wegen dem Gold und so. Und dann habe ich den so 20 Minuten lang besprochen und dann hat er uns sogar einen Konvoi gegeben, um durch die unsichere Gegend durchzufahren.
Es ist ja ganz interessant, wie Menschen auf Sie reagieren, wenn Sie Fotos machen. Also das ist ja teilweise völlig außerhalb deren Vorstellungskraft, dass da jemand sich für Sie interessiert und dafür interessiert, wie Sie leben.
Ja, das ist im Tschad aber lustigerweise gerade genau umgekehrt. Tschad ist ein Land, wo es sehr schwierig ist, Fotos zu machen. Mhm. Und in dem Fall war es aber, haben wir glücklicherweise, das war damals wirklich Glück und das war wirklich außerhalb. Deswegen, ich war auch sehr stinkig auf den Mann, der uns da durchgeführt hat, weil da war es eben außerhalb des, dass man noch Kontrolle darüber hat, was da passiert ist. Und das fand ich im Nachhinein halt sehr, sehr schlimm. Ne? Also es sind noch einige andere Sachen passiert. Sowas brauche ich nicht, ne? Weil ich fahre nicht dahin, um umzukommen, sondern um
die schönen
Fotos zu machen.
Genau. Mitzubringen. Ja. Die Abenteuer von Abenteurern zu beschreiben, das kann auch ein Abenteuer sein. Stefanie Kühne über den Podcast Wild und Fremd.
Es ist schweinekalt, aber diese beiden kann das nicht schrecken. Denn ihr Idol ist der große Antarktis-Forscher Ernest Shackleton.
Ich bin Ole, ich bin Tore und zusammen machen wir den Podcast Wild und Fremd. Es geht um Entdecker und ihre Geschichten, um große und kleine Expeditionen.
Seit 4 Jahren erzählen sie alle 2 Wochen die Geschichte eines Entdeckers oder einer Expedition. Doch die beiden sind nicht nur Theoretiker, sie wagen sich auch selbst raus, wollen nachempfinden, was ihre Vorbilder erlebt haben.
Ich glaube, das ist wirklich wichtig, einfach mal rauszugehen und auch mal richtig zu frieren, zum Beispiel mal eine Nacht. Das ist
gerade
Kacke, aber es ist irgendwie auch, es lohnt sich.
Heute recherchieren sie für ihre neue Folge die Geschichte rund um James Evans.
Das war ein Typ, der vor 170 Jahren nach Kanada gereist ist. Und da super weit in den Norden und auch mit Menschen gesprochen hat, die vorher noch nie Europäer oder weiße Menschen gesehen haben. Und wir haben seine Tagebücher bekommen, die sind unveröffentlicht und müssen die gerade so ein bisschen ordnen.
Tore und Ole arbeiten nach Möglichkeit immer mit Originalquellen wie Tagebüchern, übersetzen und entziffern sie, arbeiten wie Detektive.
Ich hab das bei einer Stelle, ich kann das nicht entziffern. Guck mal auf Seite 90. So, ich habe hier einmal the ground covered with und ab da kann ich nichts mehr lesen.
Die beiden sind Brüder. Seit 2021 machen sie zusammen ihren Podcast. Doch die Idee hatten sie schon viel früher.
Ich erinnere mich noch genau an diesen Moment, wo wir im Wohnzimmer saßen und eine Dokumentation geguckt haben über Shackleton. Eine super spannende Geschichte über einen Entdecker, der losgefahren ist, die Hälfte seiner Mannschaft dann auf einer Insel zurückgelassen hat und alle retten konnte am Ende. Und das hat uns sowas von beeindruckt, dass wir gesagt haben, hey, wir suchen nach einem Podcast, der über genau sowas berichtet. Aber wir haben keinen gefunden. Und dann haben wir den Podcast selbst gegründet. Genau. Ja.
Okay, 3, 2.
Mittlerweile hat Wild und Fremd um die 100.000 Aufrufe im Monat. 2024 erhielten Ole und Tore den Preis für Deutschlands besten unabhängigen Podcast, der eher an ein Hörbuch erinnert. Viele Geräusche machen die beiden selbst. Heute Wind.
Neulich haben wir Öl in der Pfanne angebraten und es klang 1:1 wie ein Lagerfeuer.
Ja, oder wie Regen. Was hatten wir noch? Ah, genau, wir haben neulich auch Möwen mit einer Geige gemacht.
Stimmt, da hast du Geige zugespielt und es hat sich angehört wie diese Möwenschreie.
Ich kann eigentlich keine Geige spielen.
Hat man auch gehört in der Szene. Ja. Moin, herzlich willkommen zurück zu Wild und Fremd. Euer Podcast über historische Expeditionen, über Entdeckerinnen und Entdecker.
Über 70 Geschichten haben die beiden schon erzählt. An ein Ende ist nicht zu denken. Aus der Community und durch ihre Recherchen bekommen sie immer wieder Anregungen für neue Folgen. Neben dem Studium ist der Podcast mittlerweile ihre Hauptbeschäftigung.
Viele von den Geschichten, die wir erzählen, die gibt's nicht. Die werden kaum erzählt, die Tagebücher schlummern in irgendwelchen Archiven. Und wir wollen das einfach erzählen, wir wollen das rausbringen, wir wollen einfach zeigen, was es für krasse Geschichten gibt von Menschen, die ins Unbekannte gezogen sind. Und je mehr es hören, desto cooler.
Die Brüder haben schon längst ein neues Expeditionsziel. Irgendwann würden sie gerne einmal in die Arktis.
Ja, irgendwann würden sie gerne mal in die Arktis, da wo Michael Runkel natürlich schon war. Ein interessantes Foto haben sie uns mitgebracht hier. Das sieht wahnsinnig monströs und imposant aus. Und zwar im Hintergrund das Schiff, ist ein ganz besonderes Schiff.
Ja, es ist die 50 Years of Victory, größte Eisbrecher der Welt, von einem Atomreaktor betrieben, 77.000 PS und der ist ganz flach, wie man das auch auf dem Schiff sieht und der hat so ein Gewicht, weil er wird auch mit Wasser befüllt, das sind zwei Wände, dass der dann eben durch diese extreme Kraft des Nuklearreaktors wird er auf das Eis geschoben und dann eben kann der bis zu 4 Meter hohes Eis kann der brechen. Das ganze Gewicht wird drüber geschoben und dann bricht das Eis unten weg. Ein sehr lautes Geräusch für viele Tage hinweg, wenn man dann von Murmansk aus Richtung Nordpol startet. Aber ein Schiff, was definitiv Kräfte hat, wo man durch jedes Eis hindurchkommt.
Vom Nordpol zum Südpol. Warum sagen Sie, der Südpol ist doch schöner als der Nordpol?
Weil es spannend ist.
Ah!
Der Nordpol ist...
hier sehen wir Bilder eben auch vom Südpol.
Ja, es ist gefrorenes Wasser und der Südpol und die Antarktis ist ein Kontinent. Und da gibt es halt wesentlich mehr zu sehen, weil eben die unterschiedliche Gebirgsformen, die es dort gibt und die auch unterschiedlichen Tierarten einfach variantenreicher sind als in der Arktis.
Das sehen wir zum Beispiel, wie gebirgig das ist. Da stellt man sich ja gar nicht so vor.
Ja, Anblick, das sind nur die Spitzen. Das, was man hier sieht, was ein paar hundert Meter ausreicht, das sind 3000 Meter hohe Berge. Was wir sehen, da ist 2 Kilometer Eis. Und das Flugzeug ist das einzige Flugzeug auf der Erde, hier sieht man es auch, das einzige Flugzeug auf der Erde, das dort eben zivil dort landet, das fliegt von Kapstadt nach Queen Maudland. Und landet dann auf einer 4 Kilometer langen Eispiste.
Da sieht man es gerade.
Ja, und dementsprechend komplettes Eis. Es muss minus 8 Grad haben, weil dann es keine Ripples, also keine Eisrillen gibt. Und so landet das Flugzeug dann auf dem Eis.
Ist das so eine Art Hotspot für Touristen schon, der Südpol mittlerweile mit so einer Airline geworden?
Nein, das ist nur für die absolut Superreichen. Das ist somit einer der teuersten Reisen, die es auf der Erde gibt. Hat eine Firma aus Südafrika das irgendwann erfunden von einem englischen Abenteurer. Der hat es damals angefangen, dort eben, weil er diese Spur gefunden hat. Mal gibt es immer so Eis, Gletscherspalten und der hat diese einzigartige 4 Kilometer lange Spur gefunden, wo ein Flugzeug drauf landen kann, ohne dass es eine Gletscherspalte gegeben hat. Und deswegen wurde dieser Ort ausgesucht. Und von dort aus fliegen viele dann zu den unterschiedlichen Wissenschaftsstationen. Aber von dort aus geht es dann auch mit einem kleinen Flugzeug, mit einer DC-3 geht es dann zum Südpol.
Wie schwierig ist es im Vergleich dazu, in Südamerika zum Volk der Yanomamis oder Yamomamis zu gelangen? Das sind ja so Extreme, in denen sie leben. Also das ist ja, ich denke gerade, wir sind gerade am Südpol mit einer Boeing 747, mit einem Jumbojet und jetzt kommt das Kanu ins Spiel.
Ja, genau. Das ist für die Firma, die es organisiert.
Da sieht man das Kanu übrigens.
Ja, genau. Das sind zwei komplette Unterschiede. Das hier, das ist wirklich Abenteuer pur. Das andere ist auch Abenteuer pur, aber da ist man als Gast dabei. Hier zu den Yanomamis, da waren wir mit einigen Ethnologen unterwegs. Das ist im äußersten Süden Venezuelas. Grenze zu Brasilien, genau. Und eben extremst abgelegen. Es ist eine Woche unterwegs. Es ist unglaublich heiß. Es ist irgendwann dann 12 Stunden Regen. Es ist, das ist wirklich Abenteuer, ne? Und da gibt es auch kein Backup. Bei dem Südpol, da ist es natürlich so, dass es immer noch die Möglichkeit ist, dass man per Notfall Hilfe rufen kann, dass es ein Backup-Flugzeug gibt, dass es also da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, einen zu retten. Hier im äußersten Süden Venezuelas oder prinzipiell tief im Dschungel, da hat man schon sehr auf sich selber angestellt.
Ne? Interessantes Foto haben Sie auch mit einer Drohne aufgenommen, gehe ich mal von aus, von dem Dorf.
Ja.
Yanomamis. Mhm. Sieht man von oben, sieht man, dass es mitten einfach so ein, wie eine Art Dorfplatz ist, mit angeschrägten Seitenwänden.
Genau, und das ist, gibt es nur ganz wenige, das nennt sich Chabono. Und die Yanomamis sind übrigens der größte Stamm in Südamerika. Also da gibt es doch 40.000, 50.000 Menschen, schätzt man, weil die sehr abgelegen leben. Und diese Chabono, das ist komplett unbekannt gewesen. Das hat man durch Zufall, haben die das eben gefunden. Deswegen war ich mit den Ethnologen da. Und die Menschen leben da quasi unter einem Vordach und haben dann ihre Hängematten aufgespannt und machen eigentlich nichts. Also das ist sehr interessant gewesen. Wir waren 5 Tage da und der Lebensablauf besteht eigentlich, möglichst viel Essen zu finden, was alles sein kann. Also alles, was kreucht und fleucht, wird gegessen. Wir waren da unterwegs und haben die irgendwie aus Löchern riesengroße, also wirklich solche großen Frösche rausgeholt, Fische, Krokodile, Schlangen. Schildkröten, ganz viele Schildkröten und es wird halt, man überlebt halt dort, ne? Und das ist eigentlich der Hauptweg, aber sonst wird da wenig gemacht. Sitzt den ganzen Tag da, wird gegessen und es gibt da wenig, und das war sehr interessant, habe ich bei anderen Stämmen nie gesehen, sehr wenig oder ziemlich wenig Interaktion auch zwischen den Stämmen, also zwischen den Stammesmitgliedern.
Also aber ganz so auf das Allerwesentlichste reduziert. Beschränkt. Mhm. Also Nahrung besorgen, Familie erhalten.
Genau.
Sozialleben ist halt einfach.
War anders. Es war natürlich auch so, wenn wir da waren, war es leider, da hatten einige Kinder Malaria und die sind gestorben in der Zeit, wo wir da waren. Das war auch natürlich für die Menschen, für die Dorfmenschen sehr bedrückend. Ja. Mhm. Aber sehr interessant, weil das doch sehr anders war als bei vielen anderen Stämmen, die ich so in Afrika oder in Papua-Neuguinea so besucht habe.
Für Himmelsfotografen ist das aktuell eine wirklich gute Woche. Aktuell sind es nämlich 6. Am Freitag werden alle 7 unserer Planeten zu sehen sein. Bettina Lehnert hat einen Astrofotokurs begleitet.
Eine Sonnenfinsternis. Der Schatten der Raumstation ISS vor dem Mond. Sterne fotografieren bei einem Astro-Foto-Workshop in einer klaren Nacht im ostfriesischen Greetsiel. Der Fotograf Eugen Kamenev bietet regelmäßig Kurse an. Der Sternenhimmel ist hier so beeindruckend, weil die Lichtverschmutzung direkt am Wattenmeer gering ist.
Ich glaube, die größte Herausforderung ist eigentlich die Objekteauswahl. Was möchte man fotografieren? Weil es gibt so viel zu sehen. Milchstraße, Planeten, Sternschnuppen. Ja, also was möchte ich gerne festhalten?
Den großen Wagen.
Da ist der Jupiter. Na, also wenn wir in Richtung Süden jetzt gehen würden, könnten wir dann auch nehmen. Aber der große Wagen ist natürlich der Klassiker. Ja, das ist.
Er wuchs in der Nähe des kasachischen Weltraumbahnhofs Baikonur auf. Daher seine Faszination.
Das ist einfach das Gefühl, dass wir alle 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten auf einem Planeten leben, namens Erde, und dass wir mit dem Kosmos miteinander verbunden sind und eigentlich bestrebt darauf agieren sollen, in eine friedliche Koexistenz zu leben. Das ist meine Lebensphilosophie, die ich als Astrofotograf auch in meinen Bildern reflektiere.
Genau, das heißt.
Sebastian Sperl hatte als Kind erlebt, wie sein Opa Sterne mit einer Kamera auf dem Teleskop analog fotografiert hat. Jetzt, mit noch ganz anderen technischen Möglichkeiten und langer Belichtungszeit, ist er nach 2 Stunden gespannt auf das Ergebnis.
Oh, schön, kalt. Aufregend, das war gut.
Alle 9 Teilnehmer bearbeiten ihre Aufnahmen jetzt digital.
Ja, hatten wir schöne Wolkenlücken da. Ja, ich glaube, wir haben ein paar schöne Aufnahmen gemacht.
Boah, klasse Aufnahmen, behind the scenes. Ja. Sterne oder auch der Planet Jupiter, da kommt richtig gut zur Geltung, ne, weil das einfach ganz groß erscheint am Himmel.
Sebastian legt 90 Fotos übereinander, um die scheinbare Bewegung von Sternen am Nachthimmel aufgrund der Erdrotation sichtbar zu machen.
Es ist beeindruckend, ne? Ja, auch wie die Erde sich bewegt und so, das kriegt man ja so gar nicht mit. So, ne? Das sieht man dann erst, wenn man das Bild sieht. Ja.
Durch die Bearbeitung werden Sternschnuppen, Satelliten oder auch die rot-weiße Leuchtspur eines Flugzeugs am Nachthimmel sichtbar. Für die Kursteilnehmer ist das nach so kurzer Zeit immer das erste Erfolgserlebnis. Und Eugen Kamenev macht es jedes Mal wieder Spaß, die eigene Begeisterung zu vermitteln.
Das sind die Leute, ja, die sich für die eine Sache interessieren, für unseren Kosmos, für unser Universum, dass die mit relativ einfachen Mitteln wie eine Spiegelreflexkamera oder eine Systemkamera fantastische Ergebnisse erzielen. Aber das ist immer ein Gruppenerlebnis. Klar haben wir dann die Resultate, das stimmt, aber es sind dann auch die Erinnerungen als Gruppendynamik, die man mit nach Hause mitnimmt.
Auch in seinen Fotos geht es Eugen Kamenev immer um das Verhältnis von Menschen zum Kosmos.
Faszinierend, was für eine Kraft in Fotos liegen kann. Wie haben Sie fotografieren gelernt für sich selber? Weil Sie haben ja im Grunde, Sie haben das ja nie als Ausbildungsberuf gehabt.
Nee, das kam übers Reisen während des Studiums. Irgendwann habe ich so ein bisschen Mode fotografiert und das kam eigentlich über, das eine kam zum anderen.
Learning by doing.
Ja, learning by doing, weil Reisefotografie hat eben mehr eigentlich mit anderen Dingen zu tun als nur mit Technik. Da geht es Social Skills, dass ich mit allen Menschen sprechen muss. Mhm. Ja, da geht es darum, dass ich Licht lesen muss und solche Sachen. Und das ist nicht das, was unbedingt damit zu tun hat, was man jetzt im Studium beispielsweise lernt.
Was ist interessanter für Sie als Foto? Die Menschen oder die Landschaft?
Beides. Das kommt wirklich auf das Motiv drauf an. Mhm. Mittlerweile Drohnenfotografie, das hat nochmal einen kompletten Push für mich gegeben, weil Drohnen halt eine komplett neue Perspektive eröffnen. Und ich habe halt die Gelegenheit und die Möglichkeit gehabt, mit der Drohne Fotos zu machen, wo ich weiß, da bin ich auch der einzige Mensch. Und das ist natürlich dann schon nochmal was Besonderes, wenn ich weiß, ich habe jetzt Dinge gerade fotografiert, wo ich der erste Mensch war. Das eine Drohnenbild von dem Krater zum Beispiel.
Im Chat, das wir im Chat vorhin gesehen haben. Das ist das einzige Foto, was so davon existiert.
Bis dato, ja.
Wie oft nehmen Sie Ihre Familie auch mit auf Reisen?
Wann es geht, immer. Mhm. Wann es geht, immer. Vor allem, ich habe 2 Kinder. Solange die noch in der Schule waren, wann immer es möglich war. Ja.
Das sind Sie mit Ihrer, das ist Ihre Frau in dem Fall. Sie sind natürlich derjenige, der das Foto macht. Ja. In Namibia. Mhm. Und mit ihrer Tochter ist das noch?
Ja, genau.
Ist mit der Tochter, ne, mit der Jüngsten. Sie hat da tatsächlich auch gestillt, ne?
Meine Frau, ja. Ja, das war eben, unsere Tochter war 9 Monate alt und meine Frau hat dann eben, wir waren eben bei den Himbas und dann auf einmal hat unsere Tochter Sia das Schreien angefangen und dann hat meine Frau gesagt, oh, sie muss jetzt kurz rausgehen.
Ja, ja.
Und das war halt absolut fantastisch. Die ganzen Frauen, die haben jetzt gesehen, das ist halt auch, was sie gekannt haben. Die haben noch nie so ein junges, weißes Kind gesehen in dem Alter. Und dann haben sie sich im Kreis um sie außenrum gesetzt und haben solidarisch mit ihr auch angefangen, die Kinder zu stellen. Tolles Erlebnis.
Tolles mitmenschliches Erlebnis.
Ja, genau.
Also das ist ja auch überhaupt, sie bringen ja wahrscheinlich Telefonnummern, Adressen, Kontakte von überall auf der Welt mit.
Ja. Nicht von den lokalen, jetzt, also jetzt diesen abgelegenen Gebieten, aber schon von den Leuten, auch die das organisieren und so, weil die braucht man auch immer wieder. Ne? Weil das, man kann nicht jetzt in den Chat fahren und sagen, ich fahre jetzt mal am Flughafen und biete mein Auto. Sowas funktioniert nicht. Ne?
Michael Runkel, es war toll, Ihnen heute zuzuhören. Mhm. Ich hoffe, es werden noch mehr Reisepässe gefüllt und die weißen Flecken auf der Landkarte sind bald auch grün oder braun oder wie auch immer, wie Sie es gerne haben.
Ja, toll. Schön, dass ich da sein durfte.
Dankeschön. Morgen, ja, vielleicht liegt es am spannenden und lustigen Tatort aus Münster. Jan-Josef Liefers kann schlecht schlafen. Deswegen werden wir morgen neben dem Sofa auch ein Bett aufbauen, in das ich mich dann mit dem guten Jan-Josef Liefers hineinlegen werde. Und da werden Geschichten zutage kommen. Freue ich mich jetzt schon drauf. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen. Schönen Abend wünsche ich. Ciao.
Ciao.